Wild Thing. Die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu dreimal zwei Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text: Ich will die Tickets für
Deutschland-Rumänien,
Deutschland-Belgien
und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien
mit dem Hashtag MSRRugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de.
Total beglückt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir heute zwei Gäste aus dem Fanlager des Clubs eingeladen, nämlich Simon und Florian. Beide sollten ja hinreichend bekannt sein. Hallo ihr beiden.
Servus. Hallo.
Im Laufe der Sendung werden wir dann auch noch, oder werde ich noch mit Anna sprechen. Anna ist Fan der Eintracht aus Braunschweig. Der ein oder andere kennt sie vielleicht noch vom 1:6 Debakel. Da habe ich dann anschließend mit ihr darüber gesprochen. Sie wird uns noch ein bisschen was über die Lage in Braunschweig erzählen, denn auch da ist trotz Tabellenplatz 3 nicht alles Gold, was glänzt. Aber zunächst einmal wollen wir erstmal über den 1. FC Nürnberg vom vergangenen Samstag sprechen. Und da war vor allen Dingen alles sehr, sehr jung, was geglänzt hat, Florian. Erzwungenermaßen, muss man ja sagen, wurde munter durchgewechselt und im Nachhinein sollte es sich zeigen, dass das alles außer verkehrt war.
Ja, also interessanterweise dann auch noch dadurch, dass die Jungen so souverän gespielt haben, dass man sich fast gedacht hat, die Alten sind jetzt noch am ehesten die schwächeln. Aber war dafür, dass man im Vorfeld immer gesagt hat, man weiß nicht, ob die so weit sind, die Jungen. Dafür war das durchaus ansehnlich und souverän über weite Strecken, nicht wenn man die 20 Minuten nach der Pause mal ausklammert.
Ja, wir werden dann auch über die 20 Minuten nach der Pause sprechen müssen, denn die waren nicht so richtig schön anzuschauen. Simon, es wurde ja munter durchgewechselt, um das mal namentlich zu untermauern. Kammerbauer spielte, jetzt ist es für Pretschko gleich der Name weg gewesen vor lauter Schreck, der ja verletzt ausfällt. Das war ein Wechsel, der war noch absehbar. Lippert rutschte dann für Sepsi, der sich ebenfalls verletzt hat, rein. Da wird so mancher FCN-Fan ein kleines Stoßgebet gen Himmel gesendet haben, dass es endlich so weit ist. Da muss ich zugeben, war ich ehrlich gesagt überrascht, dass es Lippert wird und nicht Chakba, der ja quasi genau dafür geholt wurde. Dann war auch Petrak noch verletzungsbedingt ausgefallen. Mühl rückte dafür dann vor auf die 6 und deswegen spielte dann auf einmal auch wieder Even Hofland. Was hast du dir, als du die Aufstellung gelesen hast, erwartet? Denn ich bin ganz ehrlich und ich habe es ja auch letzte Woche gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir in Heidenheim was mitnehmen werden.
Ich bin relativ ohne große Erwartungen rangegangen, sondern wirklich auch mit dem Gedanken, ja gut, jetzt schauen wir mal, ob's die Jungen besser machen. Von Lippert war ich eigentlich guter Dinge, dass der es besser macht auf der linken Seite. Mühl im defensiven Mittelfeld war ich ein bisschen überrascht. Ganz ehrlich, da dachte ich eher, dass er möglicherweise umstellt oder so. Aber also dass er dann eben vielleicht mit einem Zweiersturm spielt und nur einen Sechser. Kammerbauer auf rechts für Bretschko war ja absehbar. Ja, und dann, ich war dann schon sehr zufrieden, sagen wir mal so, wie die Jungen ihren Job erledigt haben. Also da gab es eigentlich nichts zu meckern.
Anders als bei so manchem FCN-Spiel gab es ja dann auch gar nicht so viel Zeit, um erstmal irgendwie groß Sorgenfalten auf die Stirn kommen zu lassen. Direkt in der 4. Minute gab es dann nämlich das 1:0 durch Sabiri, wo Möwald ja dann beim zweiten Mal flanken den Ball auch eben zum neuen Burgstaller in Anführungsstrichen bekommt und der ihn dann einköpfen kann. Florian, wie hast du das Tor gesehen? Jetzt mal von der ganzen Entstehung, also wirklich die ganze Entstehung bis vielleicht auch zur Rolle von Kevin Müller, der ja im Heidenheimer Kasten steht.
Nee, es war insofern ja eigentlich fast eine typische Situation, so gerade für die erste halbe Stunde. Also man hat versucht, sich flach und auch immer wieder über rechts, über Kammerbauer, der ja deutlich offensiver agiert hat als Bretschko, das die Rolle bisher interpretiert hat, hat man sich immer wieder vorgespielt und dann ist man halt hängen geblieben. Und das war dann auch wieder typisch, das war dieses frühe Draufgehen. Also Mühl fängt ja da einen Befreiungskopfball quasi ab und köpft ihn sofort wieder raus. Also man stand gut. Also ich würde das Wort Gegenpressing würde ich jetzt noch nicht verwenden, dafür war es noch zu wenig dynamisch, aber es war schon ein frühes Pressing und man hat auch schnell wieder den zweiten Ball erobert. Und genau in der Situation erobert dann eben Mühl den Ball und Möwald, nachdem die erste Flanke eben noch hängen geblieben ist, kann dann nochmal flanken, findet Sabiri, der setzt sich im Kopf auch schon so durch, wie man ihn kennt, wenn man ihn schon spielen hat sehen, also absolut kopfballstark. Und dann ist das Ding drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Schuld nicht so wahnsinnig beim Torwart. Also der Torwart rechnet tendenziell wahrscheinlich damit, dass er dass der Verteidiger das Kopfballduell gewinnt oder zumindest verhindert, dass der so ins Eck kommt. Vielleicht springt er ein bisschen spät, aber also ich fand's eher gut gemacht vom Angreifer als schlecht gemacht vom Torwart.
Simon, geht's dir da genauso? Ich muss sagen, also mir geht's ein Stück weit wie dir, Florian. Ich habe den Eindruck, Müller verlässt sich da sehr auf Philipp. Und das ist natürlich irgendwie schon auch riskant in der Position. Deswegen würde ich dem Torwart schon mehr Schuld mitgeben als du, wenngleich Sabiri natürlich da schon gut hochsteigt. Florian, wie geht's? Florian, sag ich schon, Entschuldigung. Simon, wie siehst du es? Wie geht's dir?
Ja, also ich sehe es ähnlich wie du. Also der Torwart verlässt sich zu sehr auf den Verteidiger und der macht Sabiri irgendwie auch relativ einfach. Und ja gut, es gibt Torhüter, die bei so einem Ball einfach prophylaktisch mal mit der Faust rauskommen. Also ich glaube, Raphael Schäfer hätte da, weil der Ball ja auch wirklich lang in der Luft war, wahrscheinlich seine Fäuste ausgepackt. Aber ja, also Sabiri steht genau da, wo er stehen muss. Möwald bringt den Ball aber auch wirklich so im Bogenlampenstil da rein. Das ist natürlich auch, muss man Philipp vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen, so eine Bogenlampe ist häufig ein bisschen blöd zu verteidigen. Aber ja, ich fand's richtig klasse, dass der Club jetzt ja nach der Hälfte der Saison endlich mal festgestellt, dass man mit zweiten Bällen auch was anfangen kann. Und da eben auch auf den zweiten Ball geht, weil das hat man in meinen Augen bislang viel zu selten gesehen.
Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Es war ja dann auf jeden Fall erstmal die perfekte Ausgangssituation. 1-0 nach 4 Minuten führen, da ja kann man sich jetzt erstmal nicht groß beklagen. Es war dann so, dass ich den Eindruck schon hatte, dass man relativ aggressiv draufgegangen ist, dass man Heidenheim das Mittelfeld nicht einfach so überlassen wollte. Das war ja im Dresden-Spiel meiner Meinung nach ganz anders. Da hat man die Sache im Prinzip im Mittelfeld ja auch so ein Stück weit hergeschenkt. Und das Ganze hat scheinbar dazu geführt, dass Heidenheim doch verunsichert war. Die Heidenheimer dann auch immer wieder mit Fehlpässen, die der Club leider allerdings nicht in wirklich zählbare Chancen ummünzen konnte, oder Simon?
Ja, also durchaus. Das war ja wirklich in der ersten Halbzeit eigentlich das Tor, die einzig wirklich zwingende Chance vom Club. Und es kam dann eben auch Heidenheim leider immer besser ins Spiel. Und da müsste dann im defensiven Mittelfeld vielleicht noch bisschen besser gearbeitet werden, dass man eben dann doch das von Florian angesprochene Gegenpressing vielleicht mal einstudieren sollte.
Ja, man sollte das womöglich einstudieren. Dennoch war es so, dass der Club eigentlich eine halbe Stunde lang, Florian, einen sehr, sehr guten Zugriff auf die Partie hatte, war mein Eindruck. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Heidenheim tatsächlich ja irgendwie zu einem richtigen Spielfluss kam, irgendwelche ganz zwingenden Chancen hatte, wenngleich Skarke Weinig war es, da nach 29 Minuten ungefähr mal aus Spitzenwinkel da im Strafraum auftauchte, aber da war Kirschbaum da, genauso wie bei einem Freistoß von Feig müsste es gewesen sein. Aber das war jetzt alles nicht so, dass man da wirklich zittern musste.
Nee, den Eindruck würde ich durchaus teilen. Also das ist eigentlich recht souverän war, die Standards, die da waren, das war so ein bisschen das. Also wenn, weil die haben wir oft in Strafraumnähe kassiert, da war ich dann immer so ein bisschen, der eine, den du angesprochen hast, den Kirschbaum dann auch rausholt, trotz Abfälschung, der war schon gefährlich, also da habe ich immer so ein bisschen am Zittern, aber ansonsten aus dem Spiel raus war das sehr kontrolliert und auch nach vorne eben deutlich strukturierter als zum Beispiel das gegen Dresden in vielen Phasen war. Eben nicht nur hoch und weit bringt Sicherheit, die sie eben dann doch nicht bringt, sondern tatsächlich viel Flachpass, auch strategisch oft über die Außen. Also man hat schon gesehen, dass sie so ein bisschen auch sich überlegt haben, wir gehen vor allem über links und das hat dann mit Kammerbauer auch sehr gut funktioniert.
Es gab dann nach 31 Minuten den Wechsel bei Heidenheim. Tomalla kam für Gnase. Und ja, eigentlich war es nicht so, dass Heidenheim jetzt dann schlagartig viel besser war. Wir haben schon irgendwie mehr Zugriff auf das Spiel bekommen. Dennoch war es dann direkt vor der Pause meiner Meinung nach so, dass wir vielleicht in der Phase sogar am besten gespielt haben im kompletten Spiel. Immer wieder auch, ja, eben du hast es gerade schon angesprochen, nicht langweit, sondern auch mal wirklich sowas wie Fußball gespielt haben und ausgerechnet genau in diese Phase rein macht Kleindienst dann ein Tor, das doch im Leben so nicht fallen darf, das aber im kollektiven Tiefschlaf da hinten verteidigt wurde, Simon.
Ja, auf jeden Fall. Also es war beim Einwurf zu weit weg vom Gegenspieler, dann im Strafraum zu weit weg. Man macht es ihm einfach. Oder man macht es Heidenheim allgemein einfach. Ja, war natürlich vor der Halbzeit ein bisschen doof. So wäre man schön mit einer Führung reingegangen. Und ja, man spricht ja immer davon, dass es ein Tor kurz vor der Halbzeit so einen psychologischen Knick gibt oder so einen psychischen Knick. Und ich halte da zwar nicht viel von, aber man hat es nach der Halbzeit dann doch ein bisschen gemerkt, so die ersten paar Minuten.
Ja, Florian, Simon hat es angesprochen, nach dem Einwurf dann verliert Marc Reiter, du hattest ja vorhin die Erfahrenen schon mal angesprochen, da auf Außen das Duell rutscht da weg. In dem Moment hatte dann aber, glaube ich, Kammerbauer schon längst sein Gegenspieler, es müsste ja dann sogar Kleindienst gewesen sein, in seinem Rücken völlig verloren. Meiner Meinung nach kommt dann auch Hofland, also der steht ja wie angewurzelt einen halben Meter neben Kirschbaum, kommt ihm auch nicht entgegen, macht dadurch natürlich auch den Winkel nicht eng. Ja, also kollektiver Tiefschlaf auch aus deiner Sicht heraus?
Ja, kollektiver Tiefschlaf, wobei Marc Reiter ja so die Hauptschuld schon auf sich genommen hat, wo er sagt, er schläft einfach, er sieht das Anlaufen des Heidenheimers zu spät, ich glaube, es ist Skarke, und reagiert deshalb nicht und dann müssen die anderen quasi ausbügeln, dass er nicht rechtzeitig reagiert. Klar, Hofland steht da total doof, weil wenn der einfach quasi vom Schritt her entweder den langen Pfosten dicht macht, dass entweder Kirschbaum oder er getroffen wird oder einen Schritt auf den Spieler zumacht, dann könnte auch noch was sein. Kammerbauer sicherlich auch bisschen zu langsam, also man kann da die Schuld verteilen, wobei ich das dann auch gut fand, von dem Leader zu sagen, also von Marc Reiter zu sagen, ja, hauptsächlich meine, weil ich es in der Situation auch so gesehen habe, dass wenn er nicht schläft und das Anlaufen früher erkennt, dann ist es so, dass der Rest wahrscheinlich auch besser steht und davon nicht so überrascht ist.
Ja, definitiv, also auf keinen Fall irgendwie jetzt die Schuld da auf die anderen komplett abwälzen. Ich wollte nur nochmal rausstellen, dass wir auch das Tor danach mit ein bisschen mehr Geschick vielleicht auch hätten verteidigen noch können. Es ging dann mit dem 1-1 in die Pause, Simon hat es schon gesagt, und dann kamen so 10 Minuten Geplätscher, bevor Heidenheim dann tatsächlich richtig aufkam und den Club hinten reingedrängt hat. Florian, was ist in dem Moment falsch gemacht worden vom FCN, dass es ja dann wirklich durchaus Chancen, fast im Minutentakt, mal mehr, mal minder gefährlich für die Heidenheimer gab, die sich da tatsächlich dann auch einfach ein bisschen an die eigene Nase packen müssen im Nachhinein, dass sie sich da nicht belohnt haben.
Also so ganz verstanden habe ich es eigentlich, muss ich sagen, nicht, was da passiert ist. Ich hatte das Gefühl, dass genau in der Phase so ein bisschen der Zugriff gerade in der Zentrale im Mittelfeld nicht ganz da war. Also dass da Behrens und Mühle immer mal wieder Zweikämpfe verloren haben, bisschen schlecht standen, dann auch die Rückwärtsarbeit von den äußeren Mittelfeldspielern nicht mehr so gut war wie am Anfang. Und dann, also dass es vor allem ein Problem im Mittelfeld war und gar nicht so sehr in der Defensive, weil die ja, sobald der Ball da vorne war, die kamen zwar schon in Tornähe und haben auch irgendwie in Richtung Tor geschossen, aber wirklich gefährlich, also so, dass man die Luft anhält, war ja dann doch nur der Freistoß. Also aus dem Spiel raus ist dann immer so eine latente Gefahr gewesen und man hat immer so das Gefühl gehabt, die spielen uns jetzt an die Wand, aber so klare Chancen gab es ja dann doch relativ wenig, was dann natürlich auch mal den Heidenheimern klar zum Vorwurf machen muss.
Simon, kommst du da zur selben Analyse wie Florian? War es vor allen Dingen irgendwie der fehlende Zugriff im Mittelfeld? War das vielleicht dann in dem Moment auch so ein bisschen Dresden Reloaded, dass wir dann einfach eben da den Zugriff verlieren und deswegen automatisch sehr weit hinten reinrutschen?
Ja, also seh ich genauso. Man hat im Mittelfeld einfach entweder nicht früh genug gestört oder wenn man gestört hat, dann kam halt irgendwie wieder der zweite Ball eben nicht zum Club, sondern zum Gegner. Aber wie Florian auch schon gesagt hat, also wirklich zwingende Aktionen waren bis auf den Freistoß eigentlich keine dabei. Und es sah auch defensiv, also dann wirklich im Abwehrverbund, sah es eigentlich beim Club auch noch gut aus. Also unsere Abwehr hat mir nur einmal Sorgen bereitet und das war eben beim Ausgleich. Nur das Mittelfeld hätte da mehr unterbinden können. Die Abwehr hat gemacht, wozu sie da war, verteidigt und das ganz gut.
In diese Drangphase ist noch eine Situation gefallen, die eben im Nachhinein so ein bisschen untergegangen ist, ist mein Eindruck. Und zwar gab es den potenziellen Handelfmeter durch den Treffer am Arm von Sabiri. Arne Arnig hat es anders entschieden, der Schiedsrichter, der ja vom Kicker auch ordentlich gescholten wurde. Simon, Elfmeter, ja oder nein?
Kann man geben. Muss man aber nicht. Also ich habe mir jetzt gerade auch nochmal die Zusammenfassung angeguckt und meint, der Arm ist bereits in der Luft, als der Heidenheimer köpft den Arm, also der Arm bewegt sich ja auch nicht zum Ball. Klar, er vergrößert die Körperfläche, aber es ist jetzt keine aktive Abwehrbewegung. Ja, es ist halt einfach vom Schwung holen, hat er den Arm halt so zur Seite gestreckt, dann wenn er in der Luft ist und kriegt den Ball daran. Und ja, also es gibt Schiedsrichter, die pfeifen den, da darf man sich auch nicht beschweren drüber. Aber genauso wenig kann man sich beschweren, wenn ein Schiedsrichter den nicht gibt, weil es ist wirklich so Auslegungssache und das liegt da wirklich im Ermessen des Schiedsrichters, würde ich mal sagen. Aber ja, wir können auf jeden Fall von Glück sagen, dass er eben da so entschieden hat und hier im Zweifel für den Angeklagten entschieden hat, weil ich glaube, wenn Heidenheim in Führung gegangen wäre, dann hätten wir uns das sehr schwer getan, weil dann hätten die wahrscheinlich mit Mann und Maus verteidigt und wir hätten im Mittelfeld da gar keinen Zugriff mehr bekommen.
Florian, siehst du die Elfmeterentscheidung genauso? Ich muss sagen, dass das für mich eigentlich ein Muss-Elfmeter ist.
Siehst du, jetzt haben wir alle Meinungen vertreten, weil für mich ist es ganz klar keiner. Weil er schaut nicht hin, er hat meiner Meinung nach auch keinen Vorteil davon. Vergrößerung der Körperfläche ist sowas, das steht irgendwo tief in den Anweisungen. Es ist auf gar keinen Fall Absicht. Also ich hätte mich beschwert, wenn er den gegeben hätte, weil der fällt ihm einfach drauf aus kurzer Distanz. Also für mich ganz klar keiner. Jetzt sieht man mal, wie schön die Fußballregeln sind, obwohl sie eigentlich so einfach sind.
Sehr schön. Haben wir das jetzt alles abgedeckt? In Summe gab es dann keinen Elfmeter. Wir sind, denke ich, alle sehr, sehr dankbar darüber, denn ich denke, da stimmen wir Simon zu, wenn wir in Rückstand geraten wären, wäre es sehr schwer geworden. Wir machen hier einen ganz kurzen Break, sind dann gleich zurück mit den letzten drei Toren. Zwei davon fielen ja für den ersten FC Nürnberg in Heidenheim.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind gerade in der 65. Minute ungefähr, ja, mal in die Halbzeit gegangen, etwas ungewöhnlich, aber sind jetzt zurück, denn ja, nach ungefähr 66, 67 Minuten fiel, ja, war eigentlich Heidenheim nach wie vor am Drücker, so muss man es sagen, und dann fiel wie ein bisschen aus dem Nichts nach auch einem Einwurf von, ich meine, es war dann sogar Kammerbauer selbst, jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, wer hat den Einwurf gemacht?
Kempe.
Ach, Kempe, stimmt.
Kempe.
Ja, er fiel dann der etwas überraschende erneute Führungstreffer, Florian, und das war tatsächlich einfach nur schön rausgespielt.
Wunderschön, also ich wusste kurz gar nicht, dass wir so Fußball spielen können, weil es war ja erst Kempe und Möwald im Doppelpass, dann lässt der Möwald auf Kammerbauer prallen und dann spielen Behrens und Kammerbauer nochmal Doppelpass und dann schlänzt er den schön ins lange Eck. Wunderbar rausgespielt und das eine Detail, das wahrscheinlich den wenigsten aufgefallen ist, Sabiri steht so, dass wenn der Ball irgendwie abprallt, an Pfosten geht, der Torwart ihn abwehrt, ist er vor allen anderen da. Das war eigentlich fast das, was mich dann noch zusätzlich fasziniert hat, weil das war einfach wie einstudiert, wie perfekt, war super gut.
Ja, super gut. Ich denke, viel mehr muss man dazu nicht sagen, oder Simon?
Nee, also ich hatte ja auch auf Twitter geschrieben, Tiki-Taka im gegnerischen Strafraum. Wann sieht man das mal beim Club? Also es war wirklich wirklich wunderschön rausgespielt, super abgeschlossen von Kammerbauer, und das ist halt, ich glaube, das ist genau das, was die Mannschaft auch braucht, dieses unverbrauchte Herangehen von den Jungen. Die werden da ins kalte Wasser geschmissen, mehr oder weniger, und dann denken sie sich, ja gut, ich spiele halt mein Ding. Und wenn ich die Chance kriege, mal ein Tor zu machen, dann haue ich halt drauf. Und andere überlegen da vielleicht zu viel, spiele ich lieber ab, was, wenn ich den jetzt in die Wolken jag oder sonst was, und der, na, scheiß drauf, hab eh nichts zu verlieren, ich haue jetzt einfach mal drauf und das Ding ist drin. Das fand ich sehr schön und würde das gerne in den nächsten Wochen und Monaten noch viel, viel häufiger sehen.
Ja, wir hoffen alle, dass es so kommt. Es schloss sich dann so eine Phase an, in der Heidenheim schon um eine Antwort bemüht war, allerdings eben nicht mehr so den Zugriff hatte, wie es da 20 Minuten vorher der Fall war oder zumindest 15 Minuten lang der Fall war. Und es gab dann, und jetzt sind wir wieder beim Pressing, es gab dann die Balleroberung. Ich meine, jetzt am Ende werde ich gleich wieder korrigiert, aber ich meine, es war sogar Lippert, der dann irgendwie da den Ball gemeinsam mit Behrens im Mittelfeld erobert. Und dann schaltet der FCN an und für sich
erst... Eine Verbesserung.
Schaltet der FCN an und für sich erstmal schnell um. Behrens dann ein bisschen mit dem, ja, dem Pass ein bisschen zu lang vielleicht, auch auf Mattausch. Und dann verpufft der Konter erstmal. Ich war schon so ein bisschen angesäuert, wenn man das vielleicht mal so umschreiben möchte, angesichts dessen, wie wir den da ausgespielt haben. Der Ball kommt dann doch nochmal zu Möwald, der eben ja quasi genau das macht, was Simon vielleicht gerade beschrieben hat. Er hält zwar drauf, aber der Ball fliegt irgendwo hin und dann steht glücklicherweise eben ja, Sabiri genau dort, wo er in dem Moment gebraucht wurde und köpft zum zweiten Mal an diesem Nachmittag ein. Simon, an und für sich erstmal guter Zugriff im Mittelfeld, anfänglich auch ganz gut rausgespielt und dann, ja, war auch eine gehörige Portion Glück irgendwie dabei.
Ja, das war alles genauso einstudiert. Sieht man ja, wie wunderbar Möwald hier tut, als würde er ihn über den Schlappen rutschen, aber eigentlich mit einem genialen Außenrissheber zu Sabiri spielt. Nein, also es war wirklich, also das war eben das Glück, das der Club an diesem Tag hatte, dass auch mal so eine Aktion gut ausgeht. Es gab Spiele, da hätte man sich in so einer Situation einen Konter gefangen und ein Gegentor.
Und Möwald hätte sich dabei noch verletzt.
Ja.
Ja, alles in allem, also ich denke, da sind wir uns einig, war da schon eine gehörige Portion Glück dabei. Auch der, als der Ball dann nach dem ersten missglückten Flankenversuch da von Matthäus zu Behrens kommt, der ja abschließt, dabei geblockt wird, da, so kommt der Ball ja schon erstmal über Umwege dann wieder zu Möwald, der dann ja gefühlt mit dem Onside-Kick am Super Bowl-Wochenende ja irgendwie auf Sabiri spielt. Und besonders schön fand ich ja, direkt quasi oder kurz nachdem die Flanke dann wirklich, also Flanke in Anführungsstrichen, im Tor landet, dreht Sabiri jubelnd ab und ich glaube, Möwald ist etwas beschämt und schlägt sich die Hände vors Gesicht. Also das gefiel mir auch sehr gut. Heidenheim allerdings dann trotzdem noch nach wie vor so bemüht, nochmal das Spiel eng zu machen. Es gab ja auch relativ viel Nachspielzeit und dann haben irgendwie in der zweiten Minute der Nachspielzeit, weiß ich nicht, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass da alle gepennt haben, aber da stimmt irgendwie das Zweikampfverhalten auf der Außenbahn nicht so richtig. Chakba war ja mittlerweile eingewechselt für Lippert dann auch. Hufnagel kam ja auch schon noch vor dem 3-1 in die Partie. Auch Gislason war für Möwald da. Und ja, da stimmt irgendwie meiner Meinung nach, Florian, das Zweikampfverhalten auf der Außenbahn nicht so richtig. Dann ist es in der Mitte auch alles so ein bisschen an der Grenze, was den Einsatz der Heidenheimer Offensivspieler gegen unsere Innenverteidiger angeht. Aber am Ende ist es natürlich auch irgendwie so ein Tor, das kein Mensch gebraucht hätte, oder?
Ja, also das mit dem Zweikampfverhalten auf Außen sehe ich genauso. Also das war deutlich zu merken. Also Lippert wäre das nicht passiert, glaube ich. Der wäre da trotz seiner 62 Kilo anders reingegangen. Ja, man merkt dann auch so, ich glaube, die hatten auch schon so ein bisschen abgeschalten. So, naja, das hauen wir jetzt irgendwie raus. Das geht schon irgendwie. Und dann haben meiner Meinung nach die in der Mitte auch zweimal eigentlich darauf gewartet, dass der Schiri faul pfeift. Also ich auch. Ich habe die ganze Zeit noch gewartet, dass die Heidenheimer wütend abdrehen, weil jetzt der Schiri tatsächlich sagt, nee, da war faul. Und ich glaube, die Spieler hatten auch so ein bisschen das Gefühl, dass ja, da ist halt wieder das, man muss weiterspielen, bis der Schiri das Ding abpfeift. Das gilt dann in der Situation schon auch wieder. Von daher, ja, da kann man dann schon auch nochmal sagen, naja, gerade Hofland fällt da schon, dann verliert er den Zweikampf schon so ein bisschen zu einfach für seine Erfahrung, aber ja, letztlich klar, gebraucht hätte es nicht. Andererseits, es ist halt dann doch der Club und so ganz ohne Zittern geht's halt dann doch selten.
Ja, leider Gottes. Wenn ihr ein Fazit unter dieses Spiel ziehen müsst und ich weiß, Florian hat da, glaube ich, auch so eine kleine Unterhaltung auf Twitter dann gehabt. Wie sieht das aus? Denn irgendwie waren ja alle nach diesem Dresden-Spiel, kommen Heidenheim, die haben noch nicht verloren diese Saison, oder ich glaube, einmal hatten sie vorher nur verloren. Da holen wir jetzt wahrscheinlich eh nichts, gerade mit den ganzen Jungen und irgendwie war die Grundeinstellung halt schon wieder eher so Abstiegskampf beim Club. Und dann gewinnen wir 3-2 am Ende, in Summe, ja, vielleicht auch ein ganz kleines bisschen von Heidenheimer Unvermögen an dem Tag begünstigt. Und auf einmal schielen alle schon wieder so insgeheim auf die Tabelle, wenn wir gegen Braunschweig gewinnen, ja dann. Was ist denn jetzt das Fazit nach diesem Spiel, Florian?
Also mein Fazit war ja, trau keine über 30. Sage ich als über 30-Jähriger ganz entspannt. Weil, naja, es ist standen zu keinem Zeitpunkt jemand auf dem Platz für einen Club, der jenseits der 30 war. Mein Fazit ist, die Jungen haben das gut gemacht. Es wäre jetzt eigentlich schade, da großartig was zu ändern. Ich würde fast sagen, wenn Petrak von seiner Sperre zurückkommt, dann setzen wir eben Hofland auf die Bank und ziehen Mühl wieder nach hinten und sonst verändern wir gar nichts. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Und ansonsten, ja klar, eigentlich auch so ein bisschen das Glück gehabt, dass man gegen Dresden, wo man ja auch sagen muss, die schießen zweimal aufs Tor und treffen zweimal, eben nicht gehabt hat. Und von daher jetzt so ein bisschen ausgleichend, ich weiß schon, dass jetzt wieder alle gleich sagen, jetzt schauen wir wieder nach oben. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich denke so, da wo wir gerade sind, ist auch gar nicht schlecht für die Jungen. Weil dann können die einfach aufspielen und man kann die auch spielen lassen, ohne dass man jetzt irgendwie so den Gedanken hat, vielleicht geht's doch noch nach unten und sich nicht bei jeder Niederlage sofort ärgert, weil jetzt da Punkte im Aufstiegskampf liegen gelassen worden sind. Ich denke, für die Jungen ist die Situation jetzt ein halbes Jahr einfach mal aufspielen zu können, fast am besten, wobei ich mich natürlich nicht wehren würde, wenn das jetzt eine Mega-Siegesserie würde.
Ja, keiner über 30. Konstant Csakba war dann eben mit 30 der Älteste. Thorsten Kirschbaum war ja ganz überrascht, dass er mit 29 der Älteste war und hat versucht, irgendwie Georg Markreiter noch ein bisschen älter zu reden, der dummerweise aber erst 28 ist. Ja, Simon, wie hast du die Partie gesehen? Ich muss ja auch sagen, irgendwie im ersten Moment war ich dann doch sehr euphorisiert, rückblickend jetzt mit ein bisschen Abstand und auch wenn man sich dann diese Minuten nach der Halbzeit dann nochmal vor seinem geistigen Auge rekapituliert, war da auch ein Stück weit Glück dabei, aber in Summe war das schon irgendwie FCN der besseren Sorte in dieser Saison, oder?
Das auf jeden Fall, es war definitiv der FCN der besseren Sorte, aber ich meine, Felix, du bist jetzt auch lang genug Clubfan, um zu wissen, bei den Clubfans gibt's nur entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Da kann man mit 15 Punkten Vorsprung Tabellenführer sein und nach einer Niederlage oder einem Unentschieden rechnen dir schon wieder die Leute aus, dass es nur noch so und so viel Abstand zum Relegationsplatz ist. Und Relegation können wir ja nicht. Also
nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Vorher konnten wir es ja immer.
Genau. Das ist ja jetzt auch. Wir können es nicht mehr, weil wir einmal verloren haben. Nee, es ist typisch Club, dass jetzt schon wieder nach oben geschielt wird. Es ist auch typisch, sollten wir gegen Braunschweig ein super Spiel machen, aber knapp 1-0 verlieren. Wird direkt wieder nach unten geschielt und jetzt hatte man die Chance und hat die Chance verbockt. Ich hoffe einfach drauf, dass Alois Schwarz jetzt an der Startaufstellung nicht viel ändert. Also ich würde ungefähr die gleichen Änderungen wie Florian durchnehmen. Also Hofland raus, Petrak rein, Mühl nach hinten. Und einfach mal die Jungen jetzt machen lässt und sie sich ein bisschen beweisen lässt. Weil ich glaube, da wird vielleicht auch der Clubfan nachsichtiger sein, wenn es mal ein schlechteres Spiel gibt. Und die Jungs sind die Zukunft und die warum nicht jetzt anfangen, eine Mannschaft für die nächste Saison aufzubauen? Groß zu holen ist in der auch nichts mehr. Auch wenn ab und zu nach oben geschielt wird, aber wirklich oben noch eingreifen, denke ich mal nicht, dass wir werden. Deswegen ist mein Fazit einfach, lass die Jungs mal machen, die machen das schon.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Man muss ja mal noch ganz kurz am Rande erwähnen, es war ja absolut ungewöhnlich, dass der FCN an diesem Spieltag gewonnen hat. Es haben ja quasi alle davor geschwächelt, abgesehen von Stuttgart. Aber es hat ja wirklich gefühlt jeder für den FCN gespielt. Das sind ja so Spiele, die verlieren wir eigentlich immer. Und das ging mal gewonnen. Vielleicht rührt auch daher diese kleine Euphorie. Und nicht nur daher, dass eben 20-jährige oder jüngere dann da auf dem Feld standen. Auf jeden Fall, denke ich, sind wir alle nicht böse darum, wenn man denen jetzt eine Chance gibt, werden dann gleich beim Ausblick auf Braunschweig nochmal darüber sprechen. In welchem Stadion sie sich dann beweisen dürfen, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Es gab die Pressekonferenz mit der Consorsbank, wie denn das Max-Morlock-Stadion Realität werden soll. Und darüber unterhalten wir uns hier bei Total Beklubbt.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Am vergangenen Freitag gab es die Pressekonferenz mit dem Chef der Consorsbank Kai Friedrich und ich möchte mich jetzt mit Florian und Simon hier bei Total Beklubbt darüber unterhalten, was wir denn nun von dem Plan halten, dass die Consorsbank das Stadion Max-Morlock-Stadion nennen möchte und wie sie das denn gedenkt zu tun. Florian, der Plan ist ja, dass man das über eine Art Crowdfunding quasi bewerkstelligt und das von den 3,2 Millionen, die insgesamt benötigt werden, 800.000 irgendwo herkommen, aber nicht von der Consorsbank. Wie siehst du die ganze Geschichte?
Jetzt kann ich mich in 700 verschiedene Nesseln setzen wahrscheinlich.
Irgendjemand wird es falsch finden, was du sagst.
Irgendjemand wird es auf jeden Fall falsch finden. Ich finde es tendenziell gar nicht schlecht, dass diejenigen, die es haben wollen, das zahlen sollen. Ich finde es auch gar nicht schlecht, dass man mal überprüft, wie viele sind denn das eigentlich, denen das so wichtig ist. Natürlich immer mit dem Zusatz, genau diejenigen, denen das so wichtig ist, die werden wahrscheinlich eher kein Geld an einen kommerziellen Anbieter geben, der das dann so nennt, aber das ist dann so ein bisschen der Pferdefuß an der Geschichte. Andererseits denke ich mir, wenn die Leute Geld für einen Stadionnamen haben und das einer Bank geben, dann sollten sie das Geld eigentlich lieber direkt dem Verein geben, der hat mehr davon. Ich weiß nämlich nicht, wie viel der Verein davon hat, wenn das Ding Max-Morlock-Stadion heißt und im Gegenzug, ob dann die Miete so viel geringer ist, dass einem das was Gutes tut oder ob das völlig egal ist oder ob das für die Marke 1. FC Nürnberg vielleicht sogar so positiv ist, dass das auf jeden Fall was bringt. Das ist ganz, ganz schwierig, das so in seiner Komplexität zu durchsteigen, ob da jetzt für den Club der Gewinn oder ideelle Gewinn dann größer ist oder eher gering. An sich glaube ich tatsächlich, dass das Geld beim Verein selber besser aufgehoben wäre, aber das ist jetzt, wie gesagt, eine persönliche Einschätzung ohne alle Faktoren und alle betriebswirtschaftlichen Vorgänge und marketingtechnischen Überlegungen im Kopf zu haben.
An und für sich, das ist jetzt als absoluter Laie, was das ja auch angeht, sollte es ja eigentlich keinerlei Unterschied machen, was die Stadionmiete angeht. Denn wenn 3,2 Millionen Euro für, ich meine, 3 Jahre sind es, jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein Mist erzähle, benötigt werden, um den Namen zu kaufen, dann sind es ja 3,2 Millionen, egal wer die gibt. Und dann ist ja nur die Frage, okay, 800.000 werden von den Fans aufgebracht, über die Bank wandern die dann letzten Endes ja an die Stadt mehr oder minder und damit an den Stadionbetreiber. Dann kommt natürlich aber hinzu, ob da irgendwo ein ideeller Wert ist, der vielleicht damit geschaffen wird. Simon, wie hoch schätzt du denn die Erfolgschancen ein? Vom 14. März bis Ende Mai kann man sich daran beteiligen. Mindestens 5 Euro muss man bezahlen. Und ab 10 gibt es eine Dankeschön-Prämie. Ich weiß nicht, was die Dankeschön-Prämie sein soll. Und das weiß bis jetzt, glaube ich, keiner. Aber wie hoch wertest du die Chancen, dass 800.000 Euro da zusammenkommen in dem Zeitraum?
Ja, 800.000 Euro ist halt schon mal ein Brett. Und es ist ein verdammt kurzer Zeitraum für so ein Crowdfunding. Also ich glaube, ohne dass da Herr Schmelzer oder so ein paar Euronen mehr in die Hand nimmt, um das zu zahlen, wird es schwierig, die 800.000 zu erreichen. Also mir ist es grundsätzlich eigentlich wurscht, wie das Ding heißt. Ich gehe ins Frankenstadion oder ich gehe einfach hinaus zum Club. Aber ich werde trotzdem einen Obolus geben, einfach nur weil ich die Aktion mal was erfrischend anderes finde im Fußball und auch um, dass endlich mal die Schreie nach Max-Morlock-Stadion aufhören. Und vielleicht, und also je nachdem, was für Prämien da so geboten sind, also ich bin gern jemand, der so bei Kickstarter oder bei Startnext Sachen, die er gut findet, unterstützt. Und das sind eigentlich auch immer ganz coole Prämien dabei, deswegen mache ich da mal mit. Ich sehe aber eher das Problem darin, dass diese Max-Morlock-Stadion-Jetzt-Initiative, die wollten das ja schon immer ohne Sponsor, weil die auch zu Recht die Gefahr natürlich sehen, wenn es über einen Sponsor läuft, wenn der Vertrag endet, dann ist der Name Max-Morlock-Stadion ja wieder weg. Und deswegen wollten die schon immer einfach nur, dass das Ding fest Max-Morlock-Stadion heißt, auch ohne Stadionsponsor. Deswegen glaube ich, wird es da von der Seite eben auch möglicherweise Widerstand gegen diese Pläne geben. Ist also sozusagen der harte Kern, der das dauerhaft ohne Sponsor will, wird da wahrscheinlich nichts geben. Und die anderen, also andere werden sich denken, naja, wenigstens haben wir es jetzt dann mal, da gebe ich was dafür. Wie es dann nach 3 Jahren aussieht, kann man nicht sagen. Und das kann natürlich sein, dass es dann die Hochtief-Arena wird und wäre dann auch doof.
Ja, das ist natürlich ein Punkt, der wahrscheinlich bei einigen in der Überlegung mitschwingt, dass das Ding Max-Morlock-Stadion heißen wird, fest Max-Morlock-Stadion heißen wird, davon können wir uns, glaube ich, verabschieden. Oder davon kann sich jeder verabschieden, denn A gehört das Stadion nun mal nicht dem 1. FC Nürnberg und selbst wenn es so wäre, würde es erst recht nicht hier Max-Morlock-Stadion heißen, da dann das Geld schlicht und ergreifend her müsste, dass man über eben jenes Sponsoring einnehmen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das am Ende zusammenkommt. Also bis Ende Mai sind es ja nun noch einige Tage hin. 800.000, da hat Simon sicherlich recht, sind ein ganzer Batzen Geld. Also selbst wenn jeder 10 Euro nur spenden wollte oder würde, ja, müsste quasi jedes Mitglied und jeder Fanclub, jedes Fanclub-Mitglied, das der 1. FC Nürnberg irgendwo in seinen Akten vermerkt hat, schon mal diese 10 Euro locker machen. Davon kann man schon mal nicht ausgehen, denke ich. Also wir dürfen gespannt sein, ob es dann am Ende so heißt. Ende Mai sind wir schlauer und dann sind wir auch schlauer, ob Simon dann sein Geld wieder zurückbekommt. Denn das geschieht wohl, wenn die 800.000 Euro nicht erreicht werden. Wir dürfen auch gespannt sein, was am Freitag geschieht.
Ich hätte einen Vorschlag.
Wir hören zu.
Und zwar ganz einfach, der Herr Diehl soll doch einfach seiner Frau zum Geschenk machen, dass das Stadion nach dem Vater von seiner Frau benannt wird, weil das war Max Morlock und der Herr Diehl hätte genug Geld. Der könnte doch bei der Consors da ein bisschen Geld hergeben.
Dann unterstützen wir deinen Vorschlag natürlich. Und sind gespannt, ob er den Anklang findet bei ihm oder ob er sich denkt, naja, die 800.000. Vielleicht übernimmt er am Ende ja auch einfach nur die Differenz, die noch fehlt bis zu den 800.000. Ja,
oder andere hier schon erwähnte Personen.
Wir dürfen gespannt sein. Wie gesagt, wir dürfen auch gespannt sein, wie es am Freitag gegen Braunschweig aussieht. Ich unterhalte mich jetzt mit Anna darüber, wie es denn in Braunschweig aktuell läuft. Denn die sind gehörig aus dem Tritt geraten. Seit der Auswärtsniederlage bei Dresden geht es so ein bisschen hoch und runter und hoch und runter. Der Rückrundenstart ist gehörig daneben gegangen. Man hat glücklich einen Punkt in Würzburg geholt, hat jetzt gegen das Tabellenschlusslicht aus St. Pauli verloren. Zu einem Überfluss dort auch noch Stammspieler gelb gesperrt verloren jetzt gegen Nürnberg. Und was Anna dazu zu sagen hat, hört ihr jetzt bei Total Beklubbt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ich habe mir nun bei Total Beklubbt einen Braunschweig-Fan oder eine Braunschweig-Fanin vielmehr eingeladen, Anna. Anna war bereits nach dem 1:6 Debakel in Braunschweig ja Gast hier bei Total Beklubbt. Und wir reden nun kurz über das anstehende Spiel am Freitag. Hallo Anna.
Hallo.
Ja Anna, 1:6 war es damals und ich hatte nicht so viel zu lachen nach dem Spiel. Damals saht ihr, wart ihr ganz souverän Tabellenführer, glaube ich, damals sogar gesagt, wenn ihr so weiterspielt, dann steigt ihr völlig problemlos auf. Und dann kam irgendwann mal so ein Auswärtsspiel in Dresden, ich glaube, es war am 11. Spieltag, das eher in die Hose ging, das du damals dann in Dresden auch live verfolgt hast.
Ja.
Und seitdem ist so mein Eindruck, dass Braunschweig so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie Unbeschwertheit ist, aber auch ein bisschen das Selbstverständliche der ersten Saisonspiele verloren hat und man so ein bisschen auf und ab geht. Und ich habe vorhin mal die Tabelle angeguckt. Ihr habt tatsächlich seit dem 11. Spieltag halt nur noch 10 Punkte geholt und seid jetzt ja auch das erste Mal in dieser Saison nur noch auf Platz 3, also auf dem Relegationsplatz zu finden. Ja. Was ist in Braunschweig passiert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich beobachte das ehrlich gesagt genauso wie du. Ich war in Dresden ja dabei und das war irgendwie ein wirklich sehr gemeines Spiel, weil es erst so aussah, als würde es nach Plan laufen. Es war fast ein bisschen langweilig, auch für uns Auswärtsfahrer. Da dass wir dachten, ach ja, jetzt gewinnen wir sogar hier 2-0 und was ist denn hier in Dresden los? Irgendwie, das Stadion ist so still und alles. Und dann haben die den Anschlusstreffer gemacht und dann haben sie uns da mit Zeta und Mordio aus diesem Stadion katapultiert. Und das zum einen, zum anderen hatten wir dann danach gleich das Derby gegen 96 in Braunschweig. Da haben wir 2-0 geführt, haben auch nur 2-2 gespielt. Ist natürlich ein ganz anderes Spiel und gerade die Verantwortlichen sagen dann natürlich, ja, man muss das getrennt voneinander betrachten und das eine war Dresden, ganz schwierig, das andere war das Derby gegen den super Aufstiegsanwärter, das ist auch was ganz anderes und so. Nichtsdestotrotz haben wir wieder 2-0 geführt, haben wieder nicht gewonnen. Dann das Spiel danach war beim VfL Bochum, da haben wir 1-0 geführt, nicht gut gespielt, verdient nur einen Punkt geholt, aber auch da wieder eine Führung vergeben. Und so diese drei Wochen haben uns deutlich geknickt. Also so diese Souveränität mit Führungen umzugehen, sei es jetzt mit der eigenen oder sei es mit der Führung der anderen Mannschaft, die ist passé gewesen, weil wir in der in den Spielen davor, zu Beginn der Saison, nicht zuletzt das Spiel gegen euch, ein Paradebeispiel. Ihr habt ja geführt, glaube ich, 1-0.
Ja, durch ein sehr, sehr hässliches Tor, gebe ich ehrlich zu.
Und haben uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern haben einfach weitergespielt. Dann haben wir zur Pause 2-1 geführt und am Ende, ist uns ja allen bewusst, wie das Spiel dann ausgegangen ist. Und diese Selbstverständlichkeit, ach ja, wir machen das schon und wir haben noch viel Zeit und irgendwer macht das Ding schon ins Tor rein, die ist uns einfach komplett verloren gegangen. Dann haben wir in Berlin verloren, im Auswärts gar keinen Stich mehr setzen können, Karlsruhe furchtbares 0-0. Und diese Leistung gegen Karlsruhe, die uns alle so ein bisschen erschreckt hat, die hat das Würzburg-Spiel, das erste Spiel nach der Winterpause, leider fast nochmal getoppt. Also ganz furchtbarer Auftritt, unverdienter Punkt mit einem durch ein Tor in der Nachspielzeit. Und jetzt das Spiel am Sonntag gegen St. Pauli. Ja, gut, also klar. Die stehen mit dem Rücken zur Wand und die haben gute Spieler und die haben gute Jungs und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz waren wir bis dahin zu Hause ungeschlagen, haben bis auf das Spiel gegen Hannover, jedes Spiel gewonnen sogar. Und jetzt verlieren wir als Tabellenerster ungeschlagen zu Hause das erste Mal gegen den Tabellenletzten. Und ja, so ein bisschen Katerstimmung.
Ja, ein bisschen Katerstimmung trifft es wahrscheinlich ganz gut. Du hast die Auswärtsgeschichte angesprochen. Eintracht Braunschweig steht so ein bisschen im Niemandsland der Auswärtstabelle. Ihr habt nur 2 Spiele auswärts gewonnen. Ja. Zwar auch 3 nur verloren, aber halt oftmals unentschieden gespielt. Du hast ja auch so ein bisschen angedeutet, gegen Karlsruhe gab es ein Unentschieden und gegen die Würzburger Kickers. Also allgemein nach diesem Dresden-Spiel habt ihr ziemlich viele Unentschieden angehäuft. Ich glaube auch nur noch 2-mal gewonnen. Und ja, das ist alles so ein bisschen, man hält sich nach wie vor da oben, auch weil man sich, glaube ich, zu Beginn der Saison einen recht guten Vorsprung erspielt hatte. Und natürlich irgendwie dahinter ja auch alles ganz seltsamerweise unfassbar eng ist, was ich nie erwartet hätte vor der Saison, also nicht in dem Ausmaß. Aber es ist halt so ein bisschen mein Eindruck, dass ihr zum einen die Form und zum anderen jetzt natürlich auch Punkte nach und nach gegen VfB Stuttgart und gegen Hannover 96 verliert. Und das ist sicherlich nicht wünschenswert aus Braunschweiger Sicht. Was erwartest du für ein Spiel jetzt in Nürnberg? Wir sind ja auch alles außer einer Heimmacht in dieser Saison, leider Gottes. Also wenn ihr auswärts im Niemandland seid, dann will ich nicht wissen, also Heimtabelle sind wir, glaube ich, 15. Wir haben ganze 11 Punkte nur zu Hause geholt, sind ja die stärkste Auswärtsmannschaft. Aber ich fürchte ja so ein bisschen, das wird ein Kampf Not gegen Elend. Wir wieder so ein bisschen mit Schiss vor dem eigenen Publikum und ihr vielleicht auch mit der aktuellen, darf man es Krise nennen?
Ich weiß es nicht. Also jein, würde ich sagen, weil auf der einen Seite Hätte vor der Saison niemand erwarten dürfen, dass wir deutlich besser sind als Stuttgart und 96. Andererseits hat der Kader zeigen können, was er kann in der ersten Hälfte, sage ich mal, der Hinrunde. Und gemessen an diesen Möglichkeiten, die da sind, auf jeden Fall und auch schon nachgewiesenermaßen sind, ja, es ist vielleicht schon krisenartig oder eine Krise, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es der Rückrundenauftakt. Der Kicker hat jetzt einen schönen Artikel gehabt Anfang der Woche, dass wir genau diesen Rückrundenauftakt die letzten beiden Jahre schon absolut versiebt haben. Letztes Jahr, glaube ich, aus den ersten 9 Spielen der Rückrunde einmal gewonnen. Also Rückrunden, das ist nichts, was man blau-gelb schreibt. Ja, Nürnberg, wir hatten da ja einen kurzen Austausch mit Tweets drüber. Ich habe da überhaupt keine guten Erinnerungen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz furchtbares Nervenspiel wird, irgendwie so ein 3-3 oder sowas. Irgendwie, wir treffen häufig, weil unsere Stürmer endlich mal wieder den Fuß im richtigen Winkel gegen den Ball halten. Und ihr habt jetzt ja erstaunlicherweise, ich habe gedacht, ihr gewinnt jetzt maximal irgendwie 1-0 oder mal 2-1, 3 Tore geschossen in Heidenheim ohne Guido Burgstaller. Da muss ich zugeben, dass ich das unterschätzt habe, eure offensiven Qualitäten unter den Jungen. Deswegen fürchte ich mich ein bisschen vor Freitag, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und hoffe sehr, also am besten wäre natürlich, du mögest mir verzeihen, ein Auswärtssieg mal wieder, aber das träume ich nur. Ich hoffe auf ein Unentschieden.
Du hast es angesprochen, es sind ja immer sehr kuriose Spiele zwischen Nürnberg und Braunschweig mitunter. Ich habe auch nochmal geguckt, in der zweiten Bundesliga hat immer die Heimmannschaft gewonnen. Tatsächlich ja so, dass dann Nürnberg sich da bisher schadlos gehalten hat, aber ihr habt auch immer in Nürnberg getroffen. Insofern stehen zumindest da die Chancen erstmal ganz gut. Eine Frage habe ich noch kurz zum Abschluss. Ihr habt euch ja gegen St. Pauli jetzt allgemein nicht so sehr mit Ruhm bekleckert, aber als wäre das noch nicht genug gewesen, habt ihr gleich noch 3 Stammspieler, nämlich Omladic, Reichel und Schönfeld, mit der 5. gelben Karte verloren. Wie schwer wiegt diese Bürde jetzt am Freitag?
Um ehrlich zu sein, ist das eine Hoffnung sogar, die ich habe, weil die letzten Spiele sicherlich nicht gerechtfertigt haben, dass die 11, die auf dem Platz stand, die beste ist, die wir im Moment irgendwie in petto haben, weil sie einfach nicht mal gut war. Und also Schönfeld, das ist tatsächlich das, wo ich denke, das könnte am ekligsten sein für uns. Aber ich tippe darauf, dass Kilifi mal wieder spielen wird, der im Moment nicht besonders formstark ist, was verwunderlich ist, weil er in der letzten Saison der torgefährlichste Außen, Rechtsaußen war, den die Liga zu bieten hatte und diese Saison kaum mehr in der Startelf zu finden war. Ich hoffe so ein bisschen, dass die in Braunschweig viel zitierte Breite des Kaders zeigen kann, dass sie nicht nur breit ist, sondern auch ein bisschen in die Tiefe geht. Und dass die Jungs, die von denen Lieberknecht immer sagt, sie brennen auf einen Einsatz und sie möchten zeigen, dass sie was in ihnen steckt und sowas, wird ja dann immer gesagt, dass das halt alles der Wahrheit entspricht, wovon ich ausgehe, aber nicht nur das, sondern dass es eben auch auf dem Platz zu sehen sein wird. Insofern hoffe ich, dass die Sperren zur richtigen Zeit kommen und dass Wechsel in der Startelf erzwungenermaßen dazu führen, dass die Auftritte der Mannschaft anders sind als die der letzten beiden Wochen.
Ich hoffe ja, dass das bei euch nicht der Fall ist. Bei uns war ja genau das in Heidenheim der Fall. Erzwungene Wechsel waren das, was das Spiel positiv gemacht hat. Wir werden sehen. Ich bedanke mich erstmal bei dir und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder, nachdem wir wissen, wie das Spiel ausgegangen ist.
Ja.
Wir werden sehen, ob es mal wieder ein kurioses Spiel zwischen Nürnberg und Braunschweig wird. Vielleicht schaffen wir das Ganze ja ohne 3 vergebene Elfmeter. Vielen Dank, Anna.
Sehr gerne.
Wir melden uns gleich.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Wir melden uns gleich wieder hier bei Total Beklubbt. Dann rede ich nochmal mit Florian und Simon über das anstehende Spiel gegen Braunschweig.
meinsportradio.de /Snooker mit Andreas und Sven.
Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Abschließend wollen wir natürlich auch noch wissen, wie Simon und Florian das Spiel am Freitag bewerten oder wie sie ja erwarten, wie es ausgehen wird. Anna hatte ja 3-3 getippt. Das ist nichts für mein Nervenkostüm und ich hoffe, es kommt in irgendeiner Form anders. Simon, wir hatten es ja schon so ein bisschen gerade am Anfang der Sendung, dass wir nach wie vor auf die Jungen setzen würden. Allesamt, erwartest du Änderungen in der Startelf oder denkst du tatsächlich, dass wir quasi die gleiche sehen wie gegen Heidenheim? Und wenn ja, was kommt denn da für ein Spiel dann bitte raus? Wir sehen eine Mittelfeldmannschaft, was die Auswärtstabelle angeht, gegen eines der Abstiegskinder quasi in der Heimtabelle.
Also ich hätte nichts dagegen, wenn das Spiel so ausgeht wie das St. Pauli-Spiel am Sonntag. Die sind auch mit einem Park in der Verteidigung, der gerade sein zweites Spiel für die Profis gemacht hat, angetreten. Und er hat ein verdammt gutes Spiel gemacht. Ich bin ja auch sozusagen nebenberuflich St. Pauli-Supporter. Hab mir das Spiel am Sonntag angeguckt und es war tatsächlich relativ einfach gegen Braunschweig. Und das Schöne ist natürlich, dass sind sogar vier, die jetzt die fünfte gelbe Karte geholt haben.
Drei Stück das haben die noch, fünfte gelbe gekriegt. Omladic, genau, und Reichel.
Ja, genau, die.
Ja, und Schönfeld.
Und Schönfeld.
Und Schönfeld, ja. Die drei waren eigentlich auch noch mit welche von den Guten von Braunschweig. Also es, wir werden uns, denke ich mal, nicht fürs 6-1 rächen können, so, also äquivalent rächen können, aber bin doch guter Dinge. Und als Trainer würde ich einfach die Jungen spielen lassen. Petrak vielleicht eben, wie vorhin schon erwähnt, noch rein.
Ja, der gnadenlose Club-Optimismus ist bei dir also schon wieder zurück. Also es gibt tatsächlich nur Himmelhoch jauchzt oder sind zu Tode betrübt.
Du kennst mich doch lang genug, dass ich da Daueroptimist beim Club.
Ja, das stimmt wohl. Florian, ja, was erwartest du für eine Partie? Ich hatte es gerade schon zu Anna gesagt, ich erwarte, wenn ich ganz ehrlich bin, ein relativ schlechtes Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, das wird wieder so eine Geschichte, wo wir nicht so richtig wissen, was wir zu Hause machen sollen. Und Braunschweig ist halt aktuell so ein bisschen am Schlingern.
So im Kopf habe ich eigentlich ein Spiel, das mal völlig entspannt ist, das früh 2-0 steht und dann irgendwie machen wir noch das dritte und dann ist alles gut. Immer wenn ich sowas erwarte, geht es grandios schief. Von daher warten wir mal ab. Ich würde auch die Jungen spielen lassen und vielleicht machen die sich gar nicht so ins Hemd, wie man denkt vor eigenem Publikum. Ich meine, die kennen das Stadion ja auch alle, die spielen ja öfters drin. Da war es halt nur leer oder mit 200 oder 500 Zuschauern statt 20.000, 30.000. Also ist ja nicht so, dass die da irgendwie komplettes Neuland betreten. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich würde die einfach spielen lassen. Lippert, Kammerbauer, die machen das schon gut. Und ich meine, die anderen beiden, die sind ja inzwischen, glaube ich, eh gesetzt. Also Mühl und Sabiri. Auch wenn Sabiri heute betont hat, er ist nicht Burgstaller. Die Rolle und die Position und die Torjägerqualitäten, die hat er jetzt erstmal auf sich gebucht. Also ganz ehrlich, ich so ein bisschen kann ich mir sogar wirklich vorstellen, dass das ein relativ entspanntes Spiel für uns werden könnte, eben weil Braunschweig so auf dem Absteigen nass ist. Ich weiß gar nicht, wie viel haben die? Die haben von den letzten Spielen wenig gewonnen, haben dann eben auch noch diese drei Spieler, die fehlen. Gut, bei Schönfeld kann man sagen, der trifft als Nürnberger immer eher für den Club, so wie im Hinspiel, als für Braunschweig. Aber bei den, also der ist auch ein guter, und Omladic und Reichel, die ziehen einfach die, wenn die fehlen, das zieht die Qualität schon nach unten. Also von daher denke ich eigentlich, dass die Chancen ganz gut stehen. Aber wie gesagt, normalerweise, wenn ich das denke, dann geht es grandios schief.
Also wissen wir schon mal, wem wir die Schuld geben können, wenn es grandios schief geht. Die letzten drei haben sie übrigens nicht gewonnen. Zweimal unentschieden, eine Niederlage davor am 16. Spieltag 3-2 gegen Arminia Bielefeld. Also auch nicht gerade ein torarmes Spiel dann an dem Tag. Ja, ich möchte natürlich von euch jetzt den finalen Tipp wissen. Wie geht die ganze Partie aus? Florian hat ja schon so ein bisschen 3-0 angedeutet. Ich denke, bisher hat immer irgendwie die Heimmannschaft ja gewonnen. Also seitdem es die Spiele Nürnberg-Braunschweig gibt und ich das bewusst verfolgen kann, war es immer die Heimmannschaft, die siegreich war. Außer einmal in der ersten Liga, da gab es ein Unentschieden in Braunschweig. Ich tippe auf ein 2-1, aber ich fürchte, es wird keines der schönen Art. Florian.
Ja, ich lege eins drauf, ich sag 4-0.
4-0. Oh Gott. Ja, also wenn von mir aus gerne, ich bin im Stadion gerne 4-0. Simon, was sagst du?
Ja, so ein Zwischending, 3-1.
Also auf jeden Fall gibt's Tore satt, wie immer beim ersten FC Nürnberg. Die Serie besteht dann auch fort, das müsste dann das 41. Spiel, glaube ich, mit Torerfolg vom ersten FC Nürnberg sein. Mal schauen, wie lange wir diese, ich hätte es fast sinnlos Serie genannt, aber irgendwie ist sie ja schon ein bisschen sinnlos, noch aufrechterhalten können. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei Simon und bei Florian für die Analyse des Spiels gegen Heidenheim, für die Meinung zum Max-Morlock-Stadion und natürlich auch für den Ausblick auf Braunschweig. Vielen Dank auch nochmal an Anna für ihre Expertise zu Braunschweig. Wir alle drücken, nein, nicht wir alle, aber wir drei zumindest, die jetzt noch da sind, drücken dem ersten FC Nürnberg am Freitag die Daumen und dann geht's nächste Woche wieder rund bei Total Beklubbt. Hoffentlich dann erfreulicher als nach dem Hinspiel in Braunschweig. Das war Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Wild Thing, die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu dreimal 2 Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text: Ich will die Tickets für
Deutschland-Rumänien,
Deutschland-Belgien
und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien
mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.